Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Heute nehmen wir euch mit in die Welt der Schlittenhunde. Unser Gast ist Karin Mastroleo, ausgebildete Tierpsychologin, Hundetrainerin und Gründerin des Husky Camps Najeli in Schweden. Schon seit ihrer Kindheit begleiten Hunde ihren Lebensweg. Vor allem Huskies haben es ihr angetan. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie Hunde fühlen, lernen und mit uns Menschen kommunizieren. Nach ihrer Ausbildung zur auf Hunde spezialisierten Tierpsychologin leitete sie ein Hundezentrum im Saarland und vertiefte ihr Wissen durch zahlreiche Weiterbildungen. Besonders die Zughundearbeit wurde für sie immer mehr zum Lebensmittelpunkt. Bis schließlich der Traum vom eigenen Husky Camp in Schweden Wirklichkeit wurde. In dieser Folge sprechen wir über das Leben mit einem Husky-Rudel, die Faszination Schlittenhunde und darüber, warum die Weite und Stille Schwedens nicht nur Hunde, sondern auch Menschen verändern können. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, Karin Mastroleo.
Hey!
Ich glaube, du bist die am weit entfernteste Person, mit der ich jemals im Podcast gesprochen habe.
Echt?
Ja, ich glaube, ja. Nehmen wir alle direkt mit. Wo bist du gerade?
Ich bin in Nattavaara. Das liegt in Nordschweden, in Lappland. Und zwar über dem Polarkreis. Also ich bin über dem Polarkreis.
Ach krass. Das ist ja wild. Ey, dann bist du damit auf jeden Fall offiziell die erste Person, die über dem Polarkreis wohnt, mit der ich einen Podcast aufnehme.
Ja, das ist cool, das freut mich.
Wie ist es da so?
Also Moment ist ja, wir haben jetzt, es fängt jetzt gerade so der Frühling an und fast jetzt, es geht jetzt los, dass jetzt fast 100 Tage ja nicht dunkel wird. Wir haben ja jetzt durchgehend hell. Ja, sogenannte dann Midsommer.
Was macht das mit Hunden, wenn es nicht dunkel wird?
Also diese, die haben sich jetzt dran gewöhnt, die kennen das. Es wird ja schon ab März ja immer länger hell und April dann auch schon. Und die gewöhnen sich dran, die haben damit gar kein Problem.
Das heißt, dieser Tag-Nacht-Rhythmus bleibt bei denen trotzdem so bestehen?
Ja, der bleibt trotzdem, der Ablauf ist derselbe, die Routine sind dieselben und das ist für die kein Thema. Nee.
Krass. Total schwer vorstellbar, weil ich das natürlich so noch nie erlebt habe. Und ich mir jetzt gerade vorstelle, wie angenehm ist das, egal zu welcher Zeit du rausgehst, um zu gucken, was die machen. Du siehst immer was.
Ja. Nee, also ich liebe die Zeit auch wirklich sehr. Also, weil ich mache dann meistens auch eher abends, also abends ist es ja, wie gesagt, hell, auch Wanderung. Und weil es halt einfach dann herrlich ist, ne? So ein anderes, trotzdem ein schönes Licht ist und die Hunde sind halt, wie gesagt, dann versorgt, weil ich nehme ja nicht immer alle Hunde mit zum Wandern und dann picke ich mir immer, ja, zwei oder manchmal auch vier raus und kann dann halt schön wandern gehen, weil die anderen Hunde einfach in ihrer Ruhezeit halt sind.
Cool. Spulen wir ganz an den Anfang zurück, damit wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen können, wie du an den Punkt gekommen bist, wo du heute bist. Wie fing das mit Hunden bei dir alles an?
Mit Hunden? Mhm. Ja, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich bin ja immer, es waren schon immer Hunde in meinem Leben da. Ja, und deswegen, also auf Huskies. Also meine Tante hatte halt Huskies gezüchtet und deswegen sind Huskies schon immer ein Teil von meinem Leben gewesen. Aber als ich dann älter war, als unser letzter Husky gestorben war und ich dann, Ausbildung, Arbeit und alles, hatte ich dann lang kein Husky mehr und hatte dann mein Hundezentrum ja aufgebaut im Saarland. Hatte ja eine Hundeschule und Hundepension, Hundetagesstätte und hatte auch viele andere Hunde, eigene Hunde, also auch ja größtenteils aus dem Tierschutz, aber keine Huskies. Mhm. Da war alles mit vertreten, wie gesagt, ein Rottweiler, ein Stafford, auch ein Schäferhund und auch eine ganz tolle Galga. Ja, weil ich liebe ja Windhunde und habe die Windhunde aber auch durch den Tierschutz halt kennengelernt, als Pflegestelle. Ja, Und deswegen schon immer mit Hunde gelebt. Schon immer.
Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen einem Husky und all diesen anderen Rassen, die du gerade genannt hast?
Oh. Das ist eine schwere Frage, weil ich finde ja alle Hunde soweit toll mit ihren Eigenschaften. Also ja, und ich glaube beim Husky ist es einfach, weil ich den halt von Kind auf kenne und mich auch immer so als Kind so gesehen hat, das immer so vor mir hatte, ach, irgendwann habe ich einen Hundegespann und fahre Schlitte im Schnee, halt richtig im Schnee unterwegs mit Huskies. Und ja, deswegen, irgendwie gehörte der einfach mit dazu, weil wie gesagt, ich mag auch ganz viele andere Hunde oder Rassenmischlinge.
Verstehe ich total dieses Bild, was da in deinem Kopf war. Und ich glaube, dass relativ viele Menschen das sehr, sehr faszinierend finden und auch mal irgendwie so in ihrem Kopf haben, ja, irgendwann wohne ich mit ganz vielen Huskies irgendwo im Nichts und dann fahren wir immer Schlitten. Das ist natürlich die romantische Vorstellung davon.
Genau.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du heute das leben kannst?
Ja, also wie gesagt, ich hatte halt das Hundezentrum und die Hundeschule und ich bin da halt nochmal durch auch meine Kunden halt in die Zukundearbeit eingestiegen, weil man überlegt sich ja immer wieder mal was anderes als Hundetrainer. Und eine Zeit lang hatten wir tatsächlich viele Bernersennenhunde. Und ich ja meine Rottweiler-Hündin und die sind ja bekannt ja auch für Zughundearbeit, für den Bollerwagen zu ziehen. Mhm. Und da haben wir halt da eine Gruppe draus gemacht. Ne? Und da bin ich da eigentlich quasi nochmal so ein bisschen in die Zughundearbeit reingekommen über die Hundeschule, über meine Hundeschule. Aber mir fehlte noch so, ja, mehr das Aktive, ja, mhm, was ich halt von den Huskies dann eher ja kenne. Und deswegen habe ich dann gedacht, ach komm, ich mache da jetzt nochmal eine Fortbildung und schau nochmal mehr in den Zughundesport. Ja, und dann habe ich nochmal eine extra Trainerausbildung gemacht für Zughundesport. Und dann, das war dann 2016 im Januar, habe ich dann spontan einen Mascha-Workshop gemacht. Also Mascha-Workshop Mascha ist ja Schlittehundeführer im Bayerischen Wald. Und das Schöne war, dass ich hatte echt Glück, dass an dem Wochenende Schnee war. Natürlich jetzt nicht die Menge, die man sich vorstellt, ne? Also jetzt nicht zum Vergleich wie hier, aber es war Schnee da an dem Wochenende und das war halt echt schön, weil wir dann tatsächlich, also von dem Mascha dann mit seinen Hunden, der hat uns ja dann alles erklärt, Theorie wie Praxis, und dann haben wir halt auch Schlittenübungen tatsächlich dann gemacht und dann bin ich halt das erste Mal dann Schlitten gefahren mit drei Hunden halt. Ja. Ja, und dann war ich dann halt nochmal so mehr in diese Szene rein, aber selber hat ja keine Schlittehunde. Zu dem Zeitpunkt 2016. Ja, und wie es so halt ist, wie gesagt, ich war ja auch immer Pflegestelle für den Tierschutz, kam dann tatsächlich nach diesem Mascha-Workshop, so 2 Wochen später, kam dann eine Meldung, dass ein Mascha in Karlsruhe, leider plötzlich verstorben war. Und dort sein Rudel musste aufgelöst werden. Ja. Und dann war da ein Hund von ihm, der hat es mir, also nur vom Foto erstmal, vom Blick, ne, habe ich nur gedacht, oh, wow. Und und die suchten natürlich ja nach Pflegestellen und genau. Und ich habe dann irgendwie direkt dort angefragt. Und als ich angefragt habe, waren die aber auf dem Weg nach Kassel schon. Die waren schon in Kassel dann im Tierheim. Zwischengelagert quasi, weil sie dann auf dem Weg war auf die Polarhunde-Nothilfe in den Norden. Ne? Ja, das sind zwei. Eine ist im Norden, eine im Süden. Ja, und dann habe ich halt mich beworben als Pflegestelle und dann haben die gesagt, ja, klar, wäre cool. Und dann habe ich mich direkt ins Auto gesetzt und bin dann vom Saarland, ich glaube 3 Stunden Fahrt, habe ich dann nach Kassel gemacht. Und dann stand ich da vor dem Hund. Und da waren 4 Stück aus diesem Rudel, waren halt schon dort, wie gesagt, in diesem Tierheim halt geparkt. Ja, und da stand ich da, ne? Da gehörte halt zu dem Hund, also er hieß Walker und seine Partnerin hieß halt Hope. Die wurden bei mir umgenannt, aber das erzähle ich gleich. Und ja, aber halt total unsichere Hunde, also total nicht ängstlich, aber eher auf der Flucht, wenn man da reinkam, ja. Und dann musste ich die halt erstmal in dem Gehege da einfangen und hatte zwar eigentlich erst den einen gedacht, hier nur zu holen, aber da ich dann schon schnell merkte, okay, die zwei gehören zusammen, und da habe ich halt dann beide mitgenommen, weil ich wollte die dann nicht trennen in dem Stress da, ne? Die wussten ja gar nicht, was mit denen passiert, ne? Ja, und deswegen habe ich dann beide mitgenommen und habe sie dann ja mit zu mir genommen und erstmal, dass sie natürlich ankommen. Ja, also so bin ich halt nochmal irgendwie, so habe ich dann die ersten zwei Huskies dann auf einmal gehabt. Aber es waren keine typischen sibirischen Huskies. Die waren ja auch recht groß und in dem Impfpass stand dann Indian Dog. Also er sah halt auch sehr mehr wölfisch halt aus. Und sie sah eigentlich mehr als Mischling mit Malamut eigentlich eher aus. Aber recht große Hunde, ja. Also schon so um die 30 Kilo halt, ne. Also keine sibirischen. Mhm. Aber die haben es mir halt so richtig angetan gehabt. Und ja, und nach zwei Tagen war ich natürlich ein Pflegestelle-Versager. Ja, wie es so ist, ne? Also, die haben, also normalerweise dauert es schon ein bisschen länger, bis ich Pflegestellenversager werde, aber bei denen, ach, es war, ja, das war wirklich ein Wahnsinnsgefühl. Und die, die mich kennen und auch diese Hunde kennen, die hießen dann Nahabo und Akene. Na, ich sage halt immer, ja, neues Leben und dann bekommen sie auch neue Namen. Ja, und er wurde zu meinem Seelenhund. Der Nahabo vor allem. Und er ist leider letztes Jahr im August verstorben. Aber sie konnten beide noch mit hier hoch nach Lappland und haben alles das hier noch miterlebt. Ja. Ja, und so kam ich eigentlich durch die zwei, wurde ich dann natürlich aktiver, weil die zwei kamen ja von einem Mascher, der ja auch schon Rennen gefahren ist. Und ja, also die zwei wussten, was Zukundearbeit ist. Und ich war ja wieder also am Lernen und ich habe denen zwei dann halt so das Vertrauen zum Menschen beigebracht, ja, und die haben mir gezeigt, wie Zukundetraining geht. Ja, also es war dann wirklich im Nachhinein so nach 4-6 Monate, wo die mir dann besser vertrauten, wurden wir halt echt zum Team dann, ja, und so kamen halt die ersten zu mir und dann ging es halt schnell weiter.
Aber erstmal, wie schön, voll die Win-Win-Situation für beide Seiten. Du sagst, du hast ihnen Vertrauen zu den Menschen wieder beigebracht oder generell erstmal beigebracht und sie haben dir ermöglicht, in dieses Zugding da weiter reinzugehen. Und das alles aus einem eigentlich erstmal nicht so schönen Moment für die.
Nee. Mm-mm. Nee.
Wie ging es dann weiter? Also das waren zwei. Ich habe schon im Vorgespräch erfahren, heute sind da deutlich mehr als zwei. Wo kamen die ganzen anderen her?
Ja, das waren zwei. Und wie gesagt, die waren halt schon so 5 und 6 Jahre alt, ja, die zwei. Und dann, aber wie gesagt, das waren ja recht unsichere Hunde, also Menschen gegenüber, ne? Hatten da halt schon ihre Vorgeschichte, halt die zwei. Ja, und dann, ja, ich weiß auch nicht, manchmal müssen halt leider, ja, entstehen halt Situationen im Leben, wo da halt Entscheidungen treffen muss. Und da war halt dann auch eine andere Mascherin, die halt in der Eifel war und die leider halt auch ihr Rudel auflösen musste. Und davon hatte ich halt auch gehört. Und wie gesagt, ich hatte halt meine zwei und bin halt da in diese Schlittenhunde-Szene wieder reingekommen. Und dann denkst du, okay, ja, jetzt hast du zwei und noch zwei dazu, ist schön, dann hast du so ein kleines Gespann. Ne? Das geht ja dann schnell, wenn man sich dann damit normal auseinandersetzt. Ja, und da hatte ich sie kontaktiert, bin in die Eifel gefahren und dann stand ich da halt und wollte zwar so erstmal jüngere Hunde, aber da hatte mich keine keine Hunde angesprochen, ne? Weil ich gehe halt sehr viel nach meinem Gefühl. Die Hunde müssen nicht jetzt nur vom Außen her, also beim Nahabu hatte ich halt wirklich, der war wirklich sehr schöner Hund, ja. Aber es geht ja nicht nur darum. Ich muss halt irgendwie, es muss halt vom Gefühl passen, ne? Was ich dann empfinde, wenn ich dann einen Hund sehe. Ja, und da hat er mich von den jungen Hunde gar keine angesprochen, ne? Und dann stand ich da, war erstmal echt voll enttäuscht, habe gedacht, oh Mist, ne? Weil ich wollte ihr halt auch helfen, aber kann ja da nichts erzwingen in dem Moment. Ja, und kurz bevor ich gehen wollte, standen dann auf einmal zwei um mich herum, ne? Und dann sagte ich zu ihr, ja, was ist denn mit den zwei hier? Und dann sagte sie, ach so, ne, die sind schon 9 Jahre alt, Geschwisterpärchen. Ja, und dann war ich so, okay, aber dachte, ja, habe ich mich da mit denen so beschäftigt und so und fand die Energie der beiden Hunde so, ja, so richtig schön. Also die hatten es waren zwar schon aktive Hunde, aber trotzdem total bei sich, total coole Hunde, ja. Und dann hatte ich dann gesagt, okay, ich fahre erstmal nach Hause und rufe dich morgen an, gucke, was ist, ja. Ja, und da habe ich sie am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, ja, ich hole die 2 9-Jährige. Ja. Krass. Ne? Und da war sie selber auch, sie hat gedacht, was? Du wolltest doch irgendwie jetzt da ein Team aufbauen. Und habe ich gesagt, ja, nee, also auf gut Deutsch, scheiß drauf, ich brauche keine nur junge Hunde. Deine 2 9-Jährige haben es mir angetan, die passen hier gut rein. Also die strahlen Selbstbewusstsein, die sind bei sich, die, ja, also tolle Hunde. Ne?
Gefällt mir jetzt schon, was du sagst, weil du mit dem Wunsch dahin fährst, ey, ich will mir ein Team aufbauen und dann hast du natürlich rational gesehen, total Sinn, junge Hunde zu nehmen und dann sagst du, ey, nee, da spricht mich keiner an. Und dann nimmst du 2 ältere, wo jeder andere sagen würde, nein, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja für das, was du vorhast, das ist ja super kontraproduktiv. Ja. Jetzt hast du schon mein Herz gewonnen, wirklich, alleine damit. Großartig, großartig.
Ja, nee, also es war echt so, wenn ich dran denke, ja. Das.
Also waren es dann 4.
Genau, und die 2, die halt dazu kamen, das waren Ayoka und Atius, wie gesagt, auch neue Namen gegeben. Ne? Die kamen, also das war ja, als ich die abgeholt habe, sind die direkt mit mir ins Auto. Wie gesagt, die waren halt total echt coole Hunde, weil da muss ich sagen, hat die Mascherin echt viel mit denen auch gemacht gehabt. Ne? Also die waren alltagstauglich, also wirklich, ne? Da anders als meine anderen 2, die ich da abgeholt hatte vorher. Ja, und dann, als ich kam und ich musste ja die 2 ja integrieren zu den anderen 2, die da waren, und das war so easy. Das war so, als wären die Hunde schon immer zusammen gewesen. Ja, also das war wirklich krass, ne? Also so eine einfache Integration hatte ich sonst nie vorher, ne, oder danach. Also das war wirklich, wie wenn das schon immer so gewesen sein sollte, die 4 zusammen. Und das war halt auch wirklich dann schön zu beobachten, dass die 2, die ja aus der Eifel quasi kamen, ja, wie gesagt, viel selbstsicherer waren. Und das haben sich die 2 anderen dann halt auch abgeguckt. Ne? Und dann wurden wir halt da echt ein schönes Team.
Cool. Da wart ihr immer noch in Deutschland und habt ihr dann eure ersten Schritte quasi als Vierergespann gemacht?
Genau. Mhm.
Wie?
Im Wald halt, ne? Bei uns im Wald, mit dem Trainingswagen. Ja.
Wie groß ist diese Szene in Deutschland? Ich kann das gar nicht einschätzen.
Oh, ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß es.
Aber also ist es eher so, jeder kennt jeden oder ist es schon ein bisschen größer?
Ah doch, ich glaube schon, viele kennen sich da so. Ja, schon, wenn man dann sagt, der und der, ja, das doch, das Krieg hatte ich dann schon mitbekommen. Ich war ja so auf kleine Rennen dann mal, einfach mal zu gucken, wie es ist, ne, auf so, das sind ja eigentlich nur Sprintrennen dann, um mal, ja, Erfahrung zu sammeln und da haben sich schon auch die meisten dann gekannt. Ja.
Und da fährt man quasi mit einem Wagen mit Rädern und nicht mit Kufen, weil es das Wetter einfach in Deutschland nicht zulässt, dass man Schlitten fährt.
Genau, außer in Todtmoos gibt es ja das eine Rennen halt, wenn Schnee da ist, dann hatte ich auch einmal dann teilgenommen, dann kannst du halt mit dem Schlitten fahren. Okay. Da war zum Glück auch Schnee an dem, als ich teilgenommen habe. Ja, aber ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr, da war tatsächlich kein Schnee. Ne? Ja.
Was hat dich dann so sehr daran fasziniert mit diesen Vieren, dass es noch viel mehr geworden sind?
Ja, ich sag ja, wenn man dann einmal anfängt, dann ja, wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Ja, es war
ja,
dann halt
weil
so.
Weil es so eine Welt für sich ist.
Ja, oder? Ja. Also auch wenn du, sobald du dann mit denen dann anfängst zu trainieren und deren ihre Leidenschaft sie siehst, wenn sie laufen, da bist du halt wirklich mit denen dabei. Du bist da in einer anderen Welt, ja. Also auch klar, es ist natürlich viel Arbeit davor, dahinter, ne? Also darum geht's gar nicht. Aber in dem Moment, also die holen dich so sehr wieder in dem Moment zu sein. Ne? Weil wenn du auf dem Schlitten stehst oder in Deutschland auf dem Trainingswagen, dann musst du bei der Sache sein, bei denen sein. Und das macht unheimlich viel mit einem, also mit mir auf jeden Fall. Ja. Und da wächst halt die Leidenschaft mit noch mehr.
Und dann waren es 4, ihr habt so ein bisschen Erfahrung gesammelt und dann hat dich die Leidenschaft richtig gepackt und jetzt warst du ja einmal da drin und du sagst, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging es halt weiter, da ich dann gedacht habe, okay, jetzt habe ich halt 4 aus dem Tierschutz, wunderbar, gar kein Thema, ja, also herrlich, bereue ich bis heute nicht, dass ich mit den 4, mit den 4 angefangen habe. Ja, und dann, ja, bist du halt in dieser Szene drin und klar, ne, Social Media und das Ganze halt, und dann guckst du halt, und dann wollte ich halt doch trotzdem einen Welpe mal haben, ja. Und guck da halt so nach Welpen. Und dann war tatsächlich dann, ja, dann kamen auf einmal Welpen, die waren dann in Lappland. Ja. Ja, und dann, gut, ich muss noch sagen, es ging halt natürlich auch nach, nach der Linie, Blutlinie. Also ich habe ja keine reinrassige sibirischen Huskies, mhm. Ja. Das waren ja Mischlinge, es waren Alaskan Huskies. Alaskan Huskies sind, ja genau, es sind halt Mischlinge, die sind ja mit eingekreuzt mit Jagdhunde und Windhunde. Deswegen sehen die auch oft unterschiedlich aus und nicht so der typische sibirische. Und da hatte ich halt so ein bisschen nach Blutlinien geguckt, ne, so, hatte dann auch ein paar andere Mascha-Kollegen gefragt, ja, welche Blutlinie wäre ganz gut und so. Ja, und deswegen bin ich da halt noch mehr so reingerutscht quasi und mehr nicht nur Deutschland geschaut, ne. Ja, und dann waren halt tatsächlich dann halt Welpen in Lappland und da hatte ich die halt angefragt, hatte dann, ja, angefragt und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, ich nehme einen und mache dann daraus eine Reise, weil ich wollte halt nicht, dass die eingeflogen wird.
Ja.
Und da hatte ich dann eher, weil ich hatte ja mein Hundezentrum, aber zum Glück hatte ich zu dem Zeitpunkt halt Mitarbeiterinnen, die auch top waren, ja, und die haben natürlich mein Hundezentrum dann weitergeführt und auf meine andere Hunde ja auch aufgepasst und somit konnte ich dann die Reise machen. Ja. Das war März 2017, Mitte März, ja.
Und dann hat sich alles verändert.
Ja, da bin ich das allererste Mal nach Lappland gefahren, also mit meinem Auto, ja, mhm. mit den 4 Erwachsenen. Aber ich hatte zwischendurch, also ich hatte mich schon für die Hündin in Lappland ja, also die hatte ich schon reserviert. Aber dazwischen kam halt dann noch plötzlich zufällig dann noch, hatte mich Deutsche Mascha kontaktiert, dass die auch Welpen haben. Und da hatte ich dann schon im Januar dann noch einen Welpe aus Deutschland mitgenommen. Ne? Die Mai, die habe ich jetzt auch noch. Und genau, und dann ist die auch mitgefahren nach Lappland. Also es waren dann halt 4, meine 4 Erwachsene aus dem Tierschutz und die Mai, die war dann zu dem Punkt, jetzt muss ich überlegen. Die war ja dann im November schon geboren. Ja, die war 6 Monate alt, genau. Mhm. Die war 6 Monate alt und dann konnte ich halt, ja, bin ich mit den 5 dann nach, ja, direkt hoch, direkt wirklich hoch zwischen Jelibar und Kiruna. Also Kiruna, denke ich, kennen viele vom
Begriff,
Namen
ja.
her. Ja, Kiruna. Ja. Ich war dann so noch, 60 Kilometer von Kiruna entfernt. Ja. Und das heißt, dort, wo ich war, war Lapis Wando, ein ganz kleiner Ort. Und Und damals war es noch eine Schweizerin, die das dort hatte. Also klar, für Tourismus halt auch, ne, mit Gästezimmer und alles. Aber die hatte halt dort auch Schlittenhunde. Und ich durfte mit meiner eigenen Hunde hinkommen. Also klar, reserviert, bezahlt auch, ne? Ein Gehege halt auch. Und dass ich dort das für eine Woche dann nutzen konnte für meine Hunde.
Ach krass. Und wie war's?
Ja, und dann war ich das erste Mal dort. Also schon der ganze Weg, die ganze Reise ist ja schon total ja, beeindruckend, ne? Sobald du ja dann nach Schweden rüberfährst, also mit der Fähre dann und dann in Schweden bist und dann die Straßen immer, die Autos immer weniger werden. Und irgendwann fragst du dich unterwegs, kommt dann noch irgendeiner irgendwann? Ja, also ja, ist schon krass, das schon zu erleben. Und dann, ja, die Landschaft natürlich, wie sie sich dann vom Süden bis in den Norden halt verändert. Also, und dann halt der Schnee kam dann. Das war ja dann erst weit oben, weil es war ja, wie gesagt, schon Mitte März. Da ist ja in Südschweden ist ja kein Schnee, ja. Und ja, deswegen fing der Schnee erst viel weiter oben an. Ja, und dann warst du auf einmal da, ja. Richtig schön Schnee. Und als ich dann das erste Mal, weil sie hatte mir dann gezeigt, wo ich fahren kann, sie ist mit mir mit dem Schneemobil raus, hat mir dann die Trails gezeigt, wo ich das halt, was ich nutzen konnte mit meinen eigenen Hunden und so. Ja, und dann bin ich halt das erste Mal mit denen da raus im Schlitten. Und ja, ich war dann allein mit meinen vier Erwachsenen, also die Mai hatte ich nicht mit dabei, nur mit den vier Erwachsenen. Ja, und dann war ich da draußen, ne? Die Weite, dann nur halt, ja, die Kufen halt, ne, im Schnee, die Hunde häscheln. Und es war ein Wahnsinnsgefühl. Also diese Stille halt zu erleben und wie gesagt, diese Weite halt, also ja, Gänsehaut. Ich war da und stand da und dachte, wow, ja.
Ich sag dir, ich habe Gänsehaut, wenn du es beschreibst. Weil ich mir so vorstellen kann.
Ja, und auch was noch wirklich der Hammer war, weil wie gesagt, es war für mich wirklich das erste Mal dann, da bin ich ja auch über einen zugefrorenen See gefahren, ja, und dann stand ich da mitten auf dem See, ja, und dachte, crazy. Ja, dann denkst du, wow, gut, krass, ja, und bin da halt da mit meine da gefahren und es war halt so schön, weil ich das halt auch da mit meine quasi Tierschutzhunde machen konnte. Und da merkte ich halt auch, was die Vorarbeit schon bewirkt hat, dass wir da wirklich so ein Team waren. Ja, also es war ja unbegreiflich. Also ich kann es ja.
Ja, alles gut. Ich glaube, das Gefühl reicht und es gibt einfach Dinge, die man nicht beschreiben kann. Und ja. Dann war dir klar, da willst du leben?
Also die Rückfahrt, ich war ja circa so eine Woche halt vor Ort. Wie gesagt, ich habe da ja dann meine kleine Naeli halt dort abgeholt. Und die Rückfahrt, auf dem Rückweg, kurz bevor wir wieder zur Fähre kamen, da ging es halt im Kopf schon ein bisschen los. Also muss ich sagen, ne, da war so bei mir so, ich glaube, ich muss irgendwas verändern in meinem Leben. Aber es war jetzt nicht, dass ich auswandern muss oder so, ne? Das nicht, ne? Das nicht. Aber es war auf jeden Fall im Kopf, hatte ich dann auf einmal, ja, ich glaube, ich muss irgendwas verändern. Ja.
Okay, dann erstmal auf die Fähre, zurück nach Deutschland. Da war noch das Hundezentrum, da war noch alles.
Ja, genau. Und dann war es ja so, dass meine Naeli, die ich abgeholt hatte, die war ja mehr ein Hund, der aus dem Tierschutz kommt, als von einem seriösen Züchter, ja. Also da war halt, genau, die war ja super ängstlich, als ich die abgeholt hatte. Ich musste in der Woche ja schon mit ihr arbeiten, dass ich überhaupt Geschirr, Halsband anziehen konnte. Die hatte ja nur das Gehege gekannt, sonst nichts, ja. Die Leute, die dort gearbeitet haben, haben sich halt nicht mit dem Hund beschäftigt. Ja, also Menschen gegenüber war es sehr scheu. Und in der Woche musste ich halt schon dort mit ihr arbeiten. Ne? Und da sagte ich halt, das weiß ich heute noch, zu dem Doghändler. Also Doghändler sind die, die sich um die Hunde kümmern. Ja, sagte ich dann direkt, okay, also du machst bitte jetzt nichts mehr mit dem Hund, kein Füttern, gar nichts. Ich kümmere mich hier ganz klar um sie. Ja, also bitte lasst sie, ich mach das. Ja, und da hatte ich ihr halt tagsüber, hatte ich ihr auch immer meine Mai dann dazu gemacht. Ja, die war ja 6 Monate halt, 6 Monate und die Nae, die war 5 Monate alt. Ja, dass sich ein bisschen nach der Mai halt orientiert, weil Mai war ja total offener Hund und hatte ja Vertrauen zu mir. Ja, und die ersten Bilder auch waren halt nicht so schön, ne? Musste halt wirklich da viel mit ihr schon arbeiten in der dort, weil wir hatten ja eine lange Rückfahrt, ne?
Ja.
Ja, und da war ich halt sehr sauer auf den Züchter, ne? Der war ja gar nicht vor Ort.
Verständlicherweise.
Ja, das sind ja so die andere Seite, was Schlittenhunde-Szene angeht. Mhm. Er war ja gar nicht vor Ort und ist dann an einem Tag vorbeigekommen und habe ihm gesagt, ja, das geht nicht. Ne? Also ich bezahle nicht so viel Geld für einen Hund, der eigentlich wie ein Hund aus dem Tierschutz ist. Ich habe ja jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung von Schlittenhunde-Szene, also, ja. Aber ich habe Ahnung von Hundeverhalten.
Ja.
Und ich weiß ganz genau, wenn ich einen Hund sehe, was mit dem gemacht wurde ist und was nicht. Ja. Und ja, und da hat er ja mir halt dann angeboten gehabt, ja, entweder ist halt das Geld zurück oder die Hälfte oder ich kann mir noch einen anderen Hund aussuchen.
Verrückte ja. Welt. Ich sag dir, verrückte Welt, wenn man das so hört.
Und ich meine, der Punkt ist, ich hatte ja, also du musst dir das so vorstellen, das waren ja mehrere Gehege dort, ja?
Ja.
Und ich hatte ja 2 Gehege für meine Hunde und die anderen Gehege waren ja die Hunde, die dort ja für Gästetouren ja waren, ja? Mhm. Aber diese Hunde, die gehörten nicht der Inhaberin von diesem Hotel. Die gehörten dem Züchter. Das hatte ich aber auch erst alles nachhinein erfahren. Ne? Ich hatte das vorher nicht gewusst. Ich dachte, der wäre vor Ort. Nee, der kam halt aus woanders her und hatte halt die Hunde dort ausgeliehen für die Saison. Ja, das sind leider so Sachen, die dann hier gemacht werden. Das ist die andere Seite. Und in der Woche hatte ich das ja alles schon gesehen, beobachtet, was da los ist und dass die Hunde, da waren ja mehrere Hunde, auch junge Hunde, die ja wirklich scheu und
ja.
Vor Menschen hatte, weil sie es nicht gelernt hatten. Und ja, und da hatte ich halt schon auch einen erwachsenen Hund halt schon im Auge, ne? Und als der mich dann fragte, war für mich klar, dass ich dann noch einen hole, da raushole. Ich konnte natürlich jetzt nicht alle holen, nicht alle retten, also retten, ja, nicht alle jetzt holen, aber ja. Ja. Aber ich konnte den halt nicht mitnehmen, weil ich hatte ja nicht genug Boxen und alles. Ne? Für mich war ja im Auto jetzt nur die Rückfahrt ja für meine 5 und die Kleine halt gedacht. Und mit der Kleine hatte ich ja schon genug zu tun, weil die ja nichts kannte. Ja, Autofahren, ja. Ich hatte da eine Probefahrt mit ihr gemacht, die hat mir das ganze Auto verkotzt. Ja, und ich meine, ich musste ja 2,5 Tage zurückfahren. Ja, und deswegen hatte ich dann zu diesem Züchter gesagt, okay, ich muss das jetzt so planen, dass ich erst mit ihr zurückfahre und den anderen Hund muss ich einen anderen Mal holen.
Ja, krass.
Ja. Ja.
Okay, dann bist du erstmal wieder zurück nach Deutschland, aber damit war klar, dass du auf jeden Fall nochmal wieder hinfährst.
Genau, genau, weil ich ja dann den anderen Hund auch holen wollte.
Ja, und wann bist du dann wieder hingefahren?
Also ich habe zwischendurch einen Kurztrip gemacht, dass ich geflogen bin. Ja, das waren so 2 Monate später bin ich halt nochmal geflogen, um auch nochmal den Hund auch zu sehen, zu gucken und ja, wie gesagt, auch nochmal dann einfach das nutzen, dass ich nochmal da ins Land fahren kann, weil irgendwie hat es mich halt ja total mitgenommen gehabt, ja. Und dann habe ich das genutzt, dann nochmal hochzufliegen. Ja, ein Kurztrip, wie gesagt. Aber alles gut, ist auch schöne Erfahrung. Und da war ich so Mitte Mai und dann sah ich ja auch, wie es dann im Mai hier aussieht, ne, wenn der Schnee dann schmilzt, anfängt alles ja zu schmilzen. Viel Matsch. Ja, ist dann natürlich die andere Seite auch, ne? Dann der schöne Schnee ist dann halt, ja, geht ja dann weg, ne? Ja, und da hatte ich halt den Hund nochmal besucht und dann hatte ich gesagt, okay, ich kann erst halt im Sommer kommen, da kann ich nochmal mit dem Auto kommen. Weil ich habe ja auch einen Sohn, ne, der war ja dann noch jünger damals. Ja. Und da konnte ich ja nicht einfach immer fahren, wie ich wollte, musste halt die Ferien abwarten, dass ich dann nochmal mit dem Auto hochfahre. Und da hatte ich halt länger, dann auch 2 Wochen dann geplant.
Mhm. Okay, dann im Sommer wieder hin.
Ja, bin ich im Sommer nochmal hin und dann habe ich halt den Sommer dann kennengelernt, halt mit dem durchgehend Licht. Das war ja dann für mich auch neu. Und ja, und dann habe ich halt den abgeholt. Ja, aber ich habe dann halt mit ein paar Hunde dann trainiert, dann auch mit diesen unsicheren Hunde, die ich halt aus dem Camp ja kannte. Die waren ja damals auch wie meine Naeli 5, 6 Monate alt. Also es war ein anderer Wurf, aber die waren 6 Monate alt. Und als ich dann wiederkam, waren sie ja so, ja, 9 Monate alt circa. Und da habe ich halt mit denen dann in den 2 Wochen dann gearbeitet. Gut, richtig viel Sinn machte das natürlich nicht, weil keiner das dann übernahm. Ne? Mhm. Nur ich habe dann mit denen gearbeitet in der Zeit. Und dann hat das halt keiner weitergeführt mit denen. Und ja, und dann nahm ich halt den Navik mit. Also er heißt jetzt Navik. Ist auch jetzt, wo ich am gesagt habe, ist mein Hauptleithund. Mhm. Der wird jetzt dieses Jahr 11. Und als ich ihn geholt habe, war er 2 Jahre alt. Ja. Und ich muss sagen, ich bin, ja, ich hatte den halt im Blick, aber auch der Züchter hatte dann gesagt, ja, den kannst du ruhig nehmen. Für mich ist er nicht so gut zu gebrauchen. Ja, und bei mir wurde er halt dann mein Leithund.
Wie wird ein in Anführungsstrichen normaler Hund ein Leithund?
Ja, also bei ihm war es so, das kommt dann natürlich auf den Typ Hund an. Also er hat mir gezeigt, dass er Potenzial hat. Der hat schnell reagiert, schnell gelernt. Ja, also auch sich viel nach mir orientiert, also von sich aus schon. Also den Kontakt auch gesucht hat. Man kann da schon sagen, so manchmal wie so ein typischer Schäferhund, der gefallen will, ja. Mhm. Das zeigte er mir auch tatsächlich, ne? Und da habe ich gesagt, okay, der hat da mehr Potenzial, der will jetzt nicht nur laufen, der will noch mehr tun. Und und dann wurde halt erstmal natürlich an der Beziehung, Bindung gearbeitet und dann schaute ich, wie er halt im Gespann läuft. Und dann machte ich ihn halt mit meiner Leithündin zusammen, die ich ja von dem anderen Mascha ja geholt hatte, die ältere Hündin, ne? Die war ja Leithündin. Und dann machte ich ihn immer mehr mit dieser Hündin zusammen, vorne hin. Und dann hat er halt viel von ihr gelernt. Und bei mir, mit mir hat er dann halt am Bauchgurt, wenn ich dann einzeln mit ihm unterwegs war, habe ich ihn gezielt am Bauchgurt dann gehabt. Und übte halt dann auch die Richtungen nach links, nach rechts, ne, oder stehen bleiben, da nochmal zu gehen. Also das übte ich noch separat mit ihm. Und der war halt einfach wirklich, der hatte das alles super schnell umgesetzt. Ja. Aber dann den Rest hat er dann im Gespann hat er dann mit meiner Leithündin dann übernommen.
Ist quasi dein verlängerter Arm in dem Gespann, damit du eine Chance hast, auf das Ganze einzuwirken.
Ja, ja. Also ich habe zum Glück ja in meinem Team 4 Leithunde, die vorne vorne laufen können. Aber die haben, also die Mai nicht. Die Mai hat es von mir direkt gelernt, weil ich die ja vorm Navik hatte und die hatte ich ja als Welpe bei mir. Und da habe ich ja schon von Welpe auf so kleine Übungen gemacht. Und wie gesagt, als er dann alt genug war, für am Bauchgurt zu laufen, habe ich das schon von Anfang an mit ihr gemacht, ja. Und sie war auch vom Typ Hund, ja, also ein offener Hund. Und wie gesagt, ich konnte von Welpe auf schon viel machen mit ihr, dass sie, und die hatte halt auch Potenzial. Also die hat viel von mir das auch gelernt. Und die anderen Leithunde, die ich da habe, die dann erst hier in Schweden dann auch Hunde dazu kamen, die haben vom Navik gelernt. Und die Topi ist eine Tochter, die hat von der Mai alles gelernt. Ja, also später kannst du dann schon so, wenn du richtige gute Leithunde hast, dann machst du die Junghunde zum Erwachsenen oder genau, zum Leithund und die Potenzial zeigen. Also das haben nicht alle Potenzial für als Leithund zu laufen. Ne? Und die, die das zeigen, die mir zeigen, dass sie Potenzial haben, dann probiere ich natürlich aus. Ne? Dann gucke ich, ah, wie passt's, gucken. Kann mal mit dem Leithund laufen, mal gucken, wie sie sich anstellen. Ja. Und ja, und dann siehst du es halt relativ schnell, ne? Wenn du da ja in der da drin bist, was Training angeht, dann merkst du schnell, ob ein Hund ja, das machen kann oder nicht.
Spannend. Okay, gehen wir zurück in den Sommer. Du warst jetzt wieder da, warst 2 Wochen da, ja. Warst immer noch von dem Land hellauf begeistert.
Ja.
Und dann?
Ja. Ja, und dann fuhr ich halt wieder nach Hause, aber ich hatte dann halt nicht nur Navik dabei, ich hatte dann noch 2 andere mitgenommen. Weil du mich gefragt hast, wie schnell mein ja, Rudel, ja. Also meine Gruppe da wuchs. Ja, ja,
ich habe das schon verstanden. Das ist irgendwann einfach nicht mehr aufhaltbar.
Ja, ich hatte halt, wie gesagt, dann den Navik mitgenommen und dann halt noch 2, wo ich halt auch schon, halt wie gesagt, schon als ich im März da war, gesehen hatte, hatte ich halt so 2 total unsichere Hunde mitgenommen.
Okay, jetzt war das Rudel schon relativ groß. Ich habe ehrlicherweise den Überblick verloren.
Ja, ich muss jetzt kurz nochmal überlegen. Also ich hatte meine 4 Erwachsene, ich hatte die Mai, die Naeli. Genau, das sind ja dann schon 6. Dann den Navik, 7. 9 Hunde.
Ja. Ja, sehr gut. Mit denen bist du erstmal wieder zurück nach Deutschland?
Ja, und da habe ich halt mein Training weitergeführt. Genau, da kam ja dann der Herbst, so gut wie es geht natürlich, ne, was man so in Deutschland als Herbst nennt. Man muss ja natürlich auf Temperaturen halt achten. Und genau, aber dann habe ich halt mit denen dann weiter trainiert und ja, weiter dazugelernt auch, ne? Wie man so ein Gespann führt, wie man die Position von den Hunden dann macht. Und dann natürlich mit den Hunden selber, die ja jetzt Menschen gegenüber ja nicht so begeistert waren, mit denen habe ich ja dann auch gearbeitet, separat. Ne? Ja, ja. Ja.
Dann hast du einen Unterschied gemerkt zwischen den, also bei den Hunden, wenn sie in Deutschland waren oder wenn sie quasi dann in Schweden waren? Macht denen
wie meinst du das?
Von dem Wetter her, von dem Klima her, ist das für die, also merkt man denen das an, dass eins von beiden für die besser oder komfortabler ist?
Also, als ich in Deutschland war mit meinen Hunden, ja, es wurde ja immer wärmer eigentlich, ne? Mhm. Und ich hatte ja zum Glück ein großes, durch die Hundepension und das Grundstück, wo ich hatte, war ja groß. Und mit Schatten und alles, aber ja, mussten halt schon gucken, dass die halt Schatten haben. Dann hatten wir auch extra einen Pool aufgestellt, dass die halt auch ja, sich abkühlen können. Na, also nicht nur für meine Hunde, natürlich auch für die von der Pension ja auch und so. Ja, aber du merkst halt schon, also es war schon sehr warm für die. Es kann ja ruhig mal warm sein, das ist ja, muss ja jeder mal durch, ne? Aber es wird ja immer länger warm. Mhm. Ne? Und da leiden die halt schon. Ja.
Wann kam dann die Entscheidung, okay, ich verkaufe hier alles und ich gehe da hoch?
Das kam erst dann 2019. Und vorher hatte ich halt mehrere Reisen ja gemacht nach Schweden mit Hunde und ohne Hunde. Das wechselte immer mal. Auch mit meinem Sohn habe ich Reisen gemacht, weil ich einfach ja, verschiedene Orte kennenlernen wollte, schauen, wie das Land ist, habe dann natürlich auch Kontakte geknüpft, andere Mascha kennengelernt, andere, nicht nur Mascha, auch die ausgewandert sind, sich ausgetauscht. Und mir war wichtig, zu allen möglichen Jahreszeiten, verschiedene Jahreszeiten halt hinzufahren, um zu schauen, wie ist es, ne? Weil es kam dann schon dann immer mehr der Gedanke, auszuwandern. Mhm. Aber ich habe ja einen Sohn und da bremste ich mich natürlich halt auch noch. Und aber ich wollte halt wissen, ob ich trotzdem ja mit jeder Jahressaison klarkomme. Mhm. Und das Wichtigste ist ja der Winter vor allem. Ne? Und dann bin ich halt extra auch noch in einen Winter Dezember, das war aber noch 2017 tatsächlich noch, 3 Wochen, Dezember ja nach Weihnachten, 3 Wochen war ich dann in Kiruna und habe für 3 Wochen in ein einer der großen Husky-Farms mitgearbeitet, als Doghändler selbst. Also ich war ohne meine Hunde, um zu sehen, ob ich das überhaupt kann bei minus 30 Grad und dunkel, also viel, nicht komplett immer dunkel, aber ja, ob ich das überhaupt kann. Ne? Und deswegen habe ich dann gezielt das gemacht, dass ich selber als Doghändler mal in so, ja, Tourismus-Kennel mitmache, um zu sehen, was da überhaupt auch los ist. Also erstens mal das, ich wollte halt auch wissen, wie das ist. Und für mich selber zu wissen, ob ich das überhaupt, ja, damit leben kann.
Dann konnten wir dahinter auch einen Haken machen. Scheinbar konntest du damit leben.
Ja, genau. Ich muss sagen, also mich hat keine Jahreszeit abgeschreckt. Keine. Nee. Es war, klar ist natürlich, der Winter ist noch was anderes und minus 30 Grad oder minus mehr als minus 30 Grad ist schon was anderes, aber es hat mich einfach nichts abgeschreckt.
Und dann kam die Entscheidung.
Es wird immer schlimmer, zurück nach Deutschland zu kommen. Die Rückfahrt wurde für mich immer schlimmer. Ich merkte, ich hatte richtigen Knoten in der Brust. Wenn ich geflogen war und den Rückflug hatte, ne, ich hatte dann schon einen Tag vorher, war ich nur am Bein. Trotz, dass ja alles in Deutschland war, ich hatte mir ja alles aufgebaut, mein Hundezentrum, mein Sohn natürlich, also mein Sohn, meine Hunde selbst, mein Hundezentrum, ja. Und dann stand ich ja vom Rückflug und überlegte noch, ob ich wirklich einsteige, ja. Ja, es war schon, also ich, und das ist, war schon, wenn ich so jetzt drüber nachdenke, es war schon extremes Gefühl, was mir aber auch Angst machte, ne, weil ich wusste ja überhaupt nicht mehr, wie ich das machen soll, also auch in Deutschland. Wenn ich dann in Deutschland war, funktionierte ich dann auf einmal nur noch, ja, und war in Gedanken nur noch in Schweden. Und in Gedanken so, wie kann ich es machen mit Kind trotzdem, mir da oben was aufzubauen. Also ich überlegte schon, aber es war noch nichts entschieden. Ne? Aber ich suchte immer nach jeder Möglichkeit, jetzt kann ich nach Schweden. Ne? Jetzt kann ich nach Schweden. Jetzt kann ich nochmal. Ja. Dann hatte ich auch eine Reise dann nochmal 2018 nochmal gezielt mit den Hunden gemacht. Da war ich auch beim Kollege gewesen. Dann durfte ich bei ihm meine Hunde haben. Und dann bin ich mit ihm rausgefahren mit dem Schlitten und Erfahrungen gesammelt. Das hatte ich dann 2018 Dezember gemacht. Ja.
Und dann irgendwann hast du dich ja aber entschieden.
Ja, also ich habe tatsächlich dann noch erstmal überlegt, in Deutschland zu bleiben für meinen Sohn. Aber halt nicht da, wo ich war mit dem Hundezentrum, weil ich wohnte ja, in Deutschland darf es ja sowas ja nur noch im Gewerbegebiet machen. Mhm. Ich wohnte Ortsende und im Gewerbegebiet und gegenüber vom Hundezentrum wurde ja immer mehr gebaut. Ne? Also es war sehr laut, es war viel Verkehr, man konnte nicht mal Fenster auflassen. Und durch Schweden war ich ja extrem empfindlich geworden, was Geräusche angeht, nachdem ich dann die Stille kennengelernt hatte. Und mir fiel das unheimlich schwer. Also mir fiel es unheimlich schwer, in meinem eigenen Hundezentrum zu bleiben. Und ich suchte halt nach Alternativen, weil ich meine, klar, ein Hundezentrum, Hundepension musste halt vor Ort wohnen, ja. Und ich suchte halt trotzdem nach Alternativen, dass ich nur noch Hundetagesstätte mache, dass dann halt nicht mehr jemand, keiner mehr vor Ort bleiben muss und dass ich halt vielleicht irgendwo anders hinziehe, wo es ruhiger ist für meinen Sohn, also halt in Deutschland zu bleiben. Aber es ist halt so schwer, es war ja auch schon so schwer, ein Hundezentrum aufzubauen, was zu finden, ja, mit den Genehmigungen. Und überall, wo ich dann mal ein Gebäude, einen alten Bauernhof oder sonst was angefragt hatte und es scheiterte halt immer an der Genehmigung, untere Bausichtsbehörde auch, ne, ach was, sie will Gehege bauen und ja, ich musste ja für meine Huskies, ja, weißt du, also da scheitert es halt immer, ne. Da steht noch viel mehr in meinem Buch drin, ich habe ja ein Buch geschrieben.
Ja, machen wir an der Stelle mal ein bisschen Werbung dafür, wie heißt dein Buch und wo bekommt man das?
das steiniger Trail ins Glück, meine abenteuerliche Auswanderung mit Teenager und 20 Huskies. Ja, bei Amazon.
Ja. Verlinken wir einfach mal. Ich habe es mir auch schon bestellt. Wir müssen gestehen, oder ich muss gestehen, unser Termin war sehr kurzfristig jetzt. In der Regel bereite ich mich vorher viel mehr vor. Das heißt, es wird jetzt eine sehr intensive Nachbereitung geben und dann werde ich das Buch im Nachgang lesen. Aber hast mich auf jeden Fall jetzt schon gut angefixt, dass ich sehr viel Bock darauf habe, mir das anzugucken.
Ja, schön. Ja, weil da gehe ich halt noch ein bisschen mehr drauf ein, was halt das auch angeht, wie schwer es halt war, ab da jetzt nochmal was zu finden und warum dann endlich doch dann die Entscheidung kam, so jetzt ist Schluss, jetzt wandere ich aus.
Ja, dann skippen wir den Punkt und jeder, der das wissen möchte, kann das dann einfach in deinem Buch nachlesen und nutzen wir, weil wir einfach auch in der Zeit schon brutal vorangeschritten sind, nutzen wir das letzte Drittel vielleicht dafür, weil ich das so spannend und wichtig finde. Auf der einen Seite ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Faszination für diese Touren und für diese Art von Tourismus da. Und auf der anderen Seite lese ich aber auch immer wieder kritische Stimmen. Und so wie du es jetzt hast andeuten lassen, hast du ja auch nicht nur positive Erfahrungen da oben gemacht. Wie kann ich als jemand, der das gerne mal erleben möchte, herausfinden, was da gut und was da eher nicht so gut ist?
Ja, genau. Also ja, wie du sagst, halt Schlittenhundetouren, die eine lieben's, klar. Kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen. Es ist halt wirklich ein Wahnsinnsgefühl, hier rauszufahren, mit den Hunden im Schnee zu sein. Und das erlebe ich ja hier ja auch immer wieder mit meinen eigenen Gästen. Ja, wenn die mit mir unterwegs sind und dann kommt immer dieses Gefühl zurück, wo sie sagen, oh wow, oh danke, dass wir das erleben konnten. Ne? Und deswegen mache ich das ja auch für, also klar, ich muss ja mit meinem Hund ja sowieso trainieren, also kann auch mal ein paar Leute mit, und will dann auch den, also meinerseits ist es so, dass ich den Touristen das halt näher bringen will, die Hunde näher bringen will, weil die sind dann hier schon bei mir, die lernen die Hunde kennen, weil ich bin ja ein kleines Camp, alles familiär halt, und da ist halt auch die Zeit, dass man einfach Zeit mit den Hunden dann hat und dann die Natur halt näher zu bringen. Und das ist dann auch sehr schön, ne, zusammen. Ne? Die Leute nehmen da sehr viel mit. Und das ist halt auch mein Ziel, das halt zu vermitteln. Ja? Auch die Energie der Hunde halt und die Zeit halt mit den Hunden. Ne? Ja, und ja, und dann gibt's natürlich halt, also ich mach's halt aus Leidenschaft und klar, natürlich muss man auch ein bisschen was verdienen, das ist klar. Aber bei mir ist ganz klar, dass ich halt nicht davon leben kann, weil ich, sonst müsstest du das extrem ausbauen, das möchte ich halt nicht, weil bei mir stehen halt die Hunde an erster Stelle und bei vielen meinen Mascha-Kollegen genauso, ne, da spreche ich jetzt für die, da stehen die Hunde auch an erster Stelle und die meisten von uns haben halt auch einen zweiten Job, ja. Ich habe jetzt halt noch mein Online-Business und andere gehen halt auch gerade über den Sommer noch arbeiten, damit die Hunde im Winter nicht nur funktionieren müssen, ne? Ja, aber dann gibt es halt natürlich auch die anderen, die halt nur für Profit machen. Ja, und in so einem Kennel, also Husky-Kennel war ich ja in so einem großen. Und klar, zuerst war ich schon, weil es das erste Mal war, weil ich ja halt auch erstmal beeindruckt, wow, diese vielen Hunde, waren ja so um die 150 Hunde. Und dann kommen halt noch andere Mascha dann noch dazu in der Saison mit ihren eigenen Hunde, weil sie dann für diese Firma dann arbeiten. Und dann kommst du halt schnell auf 220, 250 Hunde vor Ort.
Und sofort versteht man, warum es Doghändler braucht, die sich mit um die Hunde kümmern.
Genau. Und das ist dann halt auch ein Punkt, dass aber leider die Doghändler ja dann jede Saison auch wechseln. Ja. Vielleicht ist einer oder zwei, die wirklich das ganze Jahr in dem Camp arbeiten, aber sonst ist es halt Saisonarbeit. Und dann wird halt oft gewechselt, die Doghändler. Und es kommen halt auch viele Unerfahrene. Ne? Es kommen ja viele, die das selber ja jetzt mal ihre Erfahrung sammeln wollen. Ja. Was ja gut und schön ist. Ich habe auch immer einen Helfer im Winter, eine Helferin oder einen Helfer, der zu mir kommen kann. Aber ich bin halt immer dabei. Ich mache ja alles. Die lernen ja von mir. Die lernen alles von mir. Und ich bin bei jeder Tour dabei. Bei mir, ich fahre ja meine Hunde selbst. Ja, also bei mir geht keiner mit meinem Hund alleine daraus. Ja, und das ist halt der Unterschied zu diesen großen, da werden halt unerfahrene Leute mit Gästen rausgeschickt. Ja, und auch die kennen ja nicht mal die Hunde oder haben keine Ahnung über Hundeverhalten. Ja, und das habe ich halt natürlich beobachtet. Ne? Ich war ja dort zwar klar als, in Anführungszeichen, als Helfer, als Tourist auch, aber ich war halt ja auch als Hundetrainer, also ja, mit dem Blick von einer Hundetrainerin dort und Hundeliebhaberin, jetzt nicht nur Hundetrainerin, und sah ja, was da los war, ja, wie viele Hunde da unter Stress stehen. Und ja, die können ja gar nicht mehr auf die einzelnen Hunde eingehen. Ne? Und das ist halt nicht schön, auch, auch viele Guides, die halt klar ihre Saison dort machen, dann halt Geld verdienen, aber halt auch, ja, die Hunde, die diese Hunde ja nicht kennen und nicht richtig einschätzen können. Und ja, wie gesagt, also da geht es halt nur um den Profit und das ist halt die andere Seite und die ist wirklich nicht, also nicht schön, das ist, geht gar nicht.
Absolut. Zumal es halt auch einfach dafür sorgt, dass dann diese gesamte Szene einfach so in Verruf gerät, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es gibt ja auch Kontrolle, also wird ja schon stark kontrolliert in Schweden, ne? Ich wurde jetzt auch diese, ja, im Februar waren sie da, haben hier kontrolliert und das ist ja auch gut so. Es werden ja dann auch viele beschlagnahmt. Also es war jetzt, glaube ich, dieses Jahr schon nochmal auch ein Camp, wo zumachen musste und da wurden 20 Hunde beschlagnahmt. Krass. Und ich glaube tatsächlich, das große Camp, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass auch das Camp, wo ich war, ich glaube, das ist jetzt auch definitiv jetzt geschlossen.
Was kontrollieren die dann, wenn die kommen?
Ja, die kontrollieren die Hunde vor allem, wie die Hunde halt auch aussehen, ja, dürfen halt nicht zu dünn sein, ja. Dann auch die Gehege, es gibt ja Richtlinien, wie groß die Gehege sein müssen, auch die Hundehütten, das wird alles kontrolliert und vor allem halt, wie die Hunde, in welchem Zustand sie sind, ne? Ja.
Das ist halt so ein krasser Gegensatz, wenn wir uns das hier in Deutschland angucken, wo die Hunde dann mit ins Haus, mit ins Bett und dann sind es, ja, sind ganz, ganz dicht dran an dem Status eines Familienmitgliedes und dann sieht man Hunde da in einem Gehege. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen schon auch erstmal befremdlich wirkt.
Ja, aber also meinst du jetzt, ja, also bei mir meine Hunde leben ja auch draußen im Gehege. Mhm. Teilweise hatte ich ja auch welche im Haus oder wenn sie krank sind oder meine läufige Hündin, dann kommen die natürlich rein ins Haus. Aber sonst sind die auch draußen. Und aber es kommt halt natürlich drauf an, wie du ja als Mascha ja zu deinen Hunde stehst, also bist. Mhm. Ne? Also wenn ich rauskomme, dann freuen die sich und weil ich ja eine starke Beziehung zu meinen Hunden habe. Und die geht halt damit auch nicht kaputt, weil die Hunde jetzt draußen leben, ne? Weil ich mich ja mit denen ja viel beschäftige und auf jeden Einzelnen auch eingehe. Und das geht aber in so einem großen Camp halt unter, ne? Und weil halt die Leute ja immer wechseln. Ja. Und dann geht das halt dort unter, in so einem richtig großen Camp, wenn es nicht richtig geführt wird.
Was?
Wenn es halt nur nach dem Profit ist und nicht nach den Hunden geht. Ne, weil ja, du kannst auch ein größeres Camp führen. Ich meine, ich habe auch eine Hundepension geführt, weil auch mehr Hunde. Aber es kommt ja natürlich darauf an, wie du das machst. Ne? Das ist halt wichtig. Aber wenn es halt nur ums Profit geht, dann gehen die Hunde unter.
Was würdest du dir für eure Szene wünschen?
Ja, auf jeden Fall noch verstärkter Kontrolle. Ja, und vor allem wünsche ich mir auch an die Touristen selbst, dass die da nachforschen, dass die wirklich nachfragen, auch beim Reiseveranstalter, und nicht nur der Reiseveranstalter, sondern auch da, wo sie hingehen oder buchen, dass sie sich da wirklich nochmal die Zeit nehmen und genauer gucken, ob das halt wirklich das Richtige für die ist, dass die Hunde da auch richtig gehalten werden. Und das wäre halt wichtig, dass man da wirklich nachschaut. Und es ist wichtig, dann nachzuschauen für die Touristen selbst, dass sie gucken, okay, also nicht nur nach den schönen Bildern, was auf der Webseite ist, sondern sie mehr zu recherchieren. Ja, ich meine, Social Media, gibt es Bilder, wo man auch sieht, dass der Mascha mit seinen Hunden ist? Ja, wie geht er mit seinen Hunden um, auch wenn sie dann vor Ort sind? Wie geht er mit denen um? Ist das wirklich ein Team oder sieht man, dass es nur ein Anbieter ist? Ja, wie sind die Hunde gehalten? Sehen sie gut aus? Ja, aber vor allem das Verhalten der Hunde, also wie die Hunde zeigen, wie sie gegenüber ihrem Mascha sind. Das siehst du so viel, das siehst du an den Hunden. Und vor allem, ich finde es wichtig, dass man ältere Hunde auch hat. Also meine Hunde dürfen in Rente gehen, ja, und viele geben halt ihre Senioren her. Und für mich persönlich ist das ein No-Go, weil die Hunde haben für mich gearbeitet. Ja, und die machen nur mal den härtesten Job, also als Team, ja, die arbeiten hart, also ich zwar auch, aber die arbeiten noch härter, und dann kann es nicht sein, dass, wenn er alt ist, dass er dann weg muss, ja, das geht für mich halt gar nicht, und das sind halt so Punkte, wo man halt, wenn man so eine Tour bucht, dass man da halt mehr drauf schaut, ja. Sich mehr Mühe macht, da nachzuschauen und nachzufragen. Ja.
Seid ihr als diejenigen, die das anbieten und die das, ich sag mal, für die Hunde gut anbieten, seid ihr irgendwie vernetzt? Gibt es irgendwie eine Organisation oder gibt es irgendein Zertifikat oder irgendwas, wo ich sofort sehen kann, ah, okay, die gehören der und der Gruppe an, die sind cool, sage ich jetzt mal.
Nee, leider nicht, aber das wäre natürlich eine Idee. Aber
ist die Startup-Idee der Woche.
Ja, aber es gibt halt klar Facebook-Gruppen und da gibt es halt auch die Schweden-Freunde-Facebook-Gruppe. Jetzt mache ich mal Werbung für die Gruppe.
Ja,
aber da werden halt auch immer so Fragen gestellt. Ja, wer hat schon Erfahrung gemacht für eine Schlittenhundetour? Wo kann ich hin? Und da schreiben halt die, wo wirklich, da kommen eigentlich meistens auch die Namen, wo gut sind, wenn ich das dann immer beobachte. Und da kann man halt gut reinschreiben. Also das ist gut, ja, in so Schwedengruppen reinzuschreiben und nachzufragen, wer schon wo war und was für Erfahrungen sie gemacht haben.
Ja, coole Idee. Einfach das Wissen nutzen, was schon da ist. Wenn ich als Reisender zu dir komme, wie sieht das Ganze dann aus? Also ich komme bei dir an und dann?
Ja, also bei mir, wenn du jetzt bei mir eine Woche bist, dann, es kommt drauf an, wie du anreist. Wenn du mit dem Zug, du kannst mit dem Zug anreisen, wir haben einen kleinen Bahnhof.
Habt ihr schon mal mehr als wir hier?
Ja, und dann komme ich dich tatsächlich vom Bahnhof abholen, ja, du musst nicht laufen. Ich habe eine ganz kleine, also bei mir ist ganz einfach, ich habe eine kleine Stüger, heißt das, eine kleine Ferienhütte für zwei Personen. Und dann kommst du halt erstmal hier an und dann am nächsten Tag lernst du halt die Hunde kennen, ne? Also wir machen da ganz gemütlich, ganz gechillt, ne? Also auch ganz wichtig, dass ich da auch die halt ankommen, immer erstmal so runterfahre, ja, die Gäste. Weil die kommen halt wirklich so aus diesem, oh, ja, wann geht's los und was? Und na, morgens schon um 7 Uhr oder so, ne? Ich sage, nee, wir fangen mal ganz gechillt erst um 9:30. Mittlerweile habe ich 10 Uhr gemacht. Ja, also dass sie wirklich mal entschleunigen, ja. Das merke ich halt immer, wenn sie ankommen, ne? Also es sind halt viele echt da unter Strom und ich will halt erreichen, dass sie wirklich runterfahren. Ne? Deswegen fangen wir morgens auch immer schon ganz gechillt an. Ja. Also das musste ich auch erst lernen. Ne? Also ich habe das auch erst durch Schweden kennengelernt. Ja, weil früher war ich auch immer um 6 Uhr schon auf und bupp, ne, durch den Tag bis abends. Ja, wenn man selbstständig ist, ne, weiß man.
Ja.
Und mit Tiere arbeitet, dann aber hier durch Schweden und seit ich hier lebe, fange ich auch, trotz dass ich Hunde habe, fange ich ruhiger an. Ja, und
dann lerne ich alle Hunde kennen, lerne das Camp ein bisschen kennen.
Ja, Genau, die lernen halt die Hunde kennen, das Camp kennen und wir machen halt alles zusammen, dann halt auch mit den Hunden, also wenn die Gäste wollen, aber die meisten, die zu mir kommen, wollen das ja, auch.
Wollen
die,
nur wollen das
ja, die wollen das ja erleben und die sind halt voll dabei, also die füttern auch mit die Hunde, lernen dann halt auch Geschirre anzuziehen, Halsbänder, dann auch wie man so ein Gespann einspannt, also Hunde einspannt, aber auch den Schlitten vorzubereiten. Und dann fahren die halt auch erst mit mir raus, die erste Tour. Die sitzen dann auf dem Schlitten und fahren mit mir erst raus, weil sie ja dann erstmal, ja, erstmal mal sehen müssen, was auf einen zukommt. Weil das ist das ja, was ja, ja auch in den großen Camp oft untergeht. Viele fahren ja direkt, ja, die kriegen ein Gespann und fahren hinter dem Guide. Das ist bei mir nicht der Fall, ne? Also bei mir fahren die erst mit mir, um überhaupt zu sehen, was da auf einen zukommt, ne? Gut, ich muss sagen, ich bin auch am Hang. Ich habe halt eine sehr abenteuerliche Ausfahrt. Und da ist halt einfach auch ja die Verletzungsgefahr zu groß, wenn da jemand, der noch nie Schlitten gefahren ist, wenn der dann das erste Mal fährt und gar nicht weiß, was auf ihn zukommt, ja. Also es wird halt auch sehr unterschätzt, was die Hunde an Kraft haben, ja. Und auch die Reaktion, ne? Du musst ja auch schnell reagieren können, je nachdem, was ist, ne? Musst auch schnell auf die Bremse. Und wenn das einer noch nie gemacht hat, dann, ja, dann passieren halt auch Unfälle.
Ja, ja, klar. Vor allen Dingen in einer Umgebung, wo ich noch nie war, wo ich dann vielleicht fasziniert bin, wo ich ein bisschen nach links und rechts gucke, weil ich das ja auch alles genießen möchte und neue Eindrücke sage. Total schlau. Erstmal hinsetzen, guck dir erstmal alles an. Da kannst du mit den Gedanken auch mal 2 Minuten woanders sein. Alles gut. Ist gut.
Genau. Ja,
für die Hunde fair, für die Menschen fair.
Ja, ja, genau. Und so mache ich es halt, ne? Und ja, und dann sind sie, wie gesagt, am nächsten Tag ist so, dass sie dann das Ganze halt nochmal machen. Also die erleben halt alles, was halt auch davor ist und danach. Weil die Tagesgäste, die, wenn die kommen, dann ist ja fast schon alles fertig, ne? Und dann fahren die zwar mit mir auch auf dem Schlitten mit raus, aber die kriegen jetzt nicht das Ganze drumherum mit, ne? Aber die Wochengäste, die kriegen dann alles mit, ne? Ja.
Cool. Wie viele Tage dauert es, bis die entspannt sind?
Ja, gut, das ist von den Menschen zu Mensch unterschiedlich, aber ich kriege die schon relativ schnell, ja. Ja, ja,
glaube ich.
Die merken halt auch, weil ich meine, sie auch den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber viel ja draußen sind, ja, und diese an der Luft, frische Luft, ja, und auch die Eindrücke und das alles zu erleben, das macht dann ja auch schon müde und dann sind die oft dann schon, dann gehen die früh schlafen und die, also das ist dann auch ganz gut, ja, ja, ja. Ja, und die lernen dann Step by Step, lernen die dann in der Woche dann auch selber den Schlitten zu fahren. Aber wie gesagt, bei mir ist klein, der ist dann nur ein Schlitten hinter mir. Und wenn 2 Personen sind, die teilen sich den Schlitten. Also einer fährt, einer sitzt und haben dann einen 6er gespannt. Und ich fahre halt mit meinem Team vorne dran. Ja. Cool. Und so wird das Step by Step, kriegen die das halt beigebracht. Ja. Und das ist dann schon schön, weil man das dann miteinander macht. Ja,
ja, ja, voll. Wenn ich hier jetzt zugehört habe und genauer jetzt an dem Punkt denke, ja, genau so einen Urlaub brauche ich, wie kann ich das buchen?
Mir eine E-Mail schicken. Nein, ich habe eine Website. Ich habe eine Website, www.huskycamp-naeli.de. Und dann bin ich ja auf Instagram. Gut, auf Instagram habe ich 2 Accounts. Das eine ist halt mein Huskycamp Naeli-Account und der andere ist ja der Hundetrainer-Account. Ja.
Perfekt. Und dann wir verlinken das alles und dann findet man dich.
Ja, dann findet man mich. Genau, genau.
Worüber müssen wir jetzt unbedingt noch sprechen, bevor wir uns dann gleich von allen, die hier zuhören, verabschieden? Was habe ich vergessen zu fragen, was noch ultra wichtig ist?
Es gibt halt noch ganz viel zu erzählen.
Ja, ja, das steht außer Frage. Aber wir haben ja auch glücklicherweise noch dein Buch. Und das heißt, es muss ja nicht nach der Aufnahme enden.
Genau, genau. Ja, gut, was... Ja, das wäre dann, glaube ich, klar, also was viele ja auch unterschätzen oder immer was falsch vermittelt wird, ist halt auch, dass immer in Lappland immer kalt ist und immer dunkel ist im Winter. Das stimmt halt so nicht, ja. Klar haben wir Monate, wo kürzere Tageslicht da ist, aber dadurch, dass die Dämmerung so lang ist, ist es nicht stockdunkel und durch den Schnee sowieso nicht. Das reflektiert ja dann, also es ist nicht stockdunkel über 6 Monate, was so oft viele Leute denken. Das kann ich schon mal sagen, ja. Und und die Kälte, also dieser Winter war tatsächlich mal richtig kalt, lang kalt, aber der letzte Winter war halt viel wärmer, ne? Also auch da gibt es halt Unterschiede mittlerweile. Und seit ich jetzt hier in Schweden bin, merke ich halt auch, es gab jetzt auch weniger Schnee. Also der letzte Winter war weniger Schnee, dieses Jahr war ein bisschen mehr, aber nicht so wie ganz am Anfang, als ich herkam. Also man merkt halt auch hier, dass sich viel ändert. Ja. Und noch wichtig ist auch, dass die Nordlichter, auch wenn man sie bei mir auf Instagram auch die schönen Bilder sieht, sie sind natürlich nicht immer so schön, wie da auf den Bildern kommt. Also so dieses starke Grün und ja, die können sehr stark sein. Man kann sie mit bloßen Augen wirklich mal sehr stark sehen. Aber da kommt es natürlich halt auch, man muss dann auch Glück haben, ne? Aber es ist nicht immer, dass die so stark sind, wie sie auf Bilder aussehen.
So, ja, haben wir nochmal 2, 3 Mythen hier abgeräumt am Ende.
Ja, genau, ja. Ja, so schaut's aus. Ja.
Cool. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in dein Leben und ein Einblick in den Weg, seinen eigenen Traum zu leben. Das ist so ein bisschen die Überschrift, die ich für mich aus dem Gespräch gerade mitnehme.
Ja, ich sag dazu immer, das fällt mir nicht mehr ein. Das bin ich gerade so. Nein, folge dem, was dein Herz höher schlagen lässt.
Das gefällt mir.
Ja.
Folge dem, was dein Herz höher schlagen lässt. Das ist gut. Das nehmen wir. Das
ja,
nehmen wir.
Das nehmen wir.
Ja, das nehmen wir. Aber das nehmen wir wirklich, weil das so viel aussagt. Und ich glaube, jeder, der einen Hund hat, der hat Momente mit seinem Hund, die sein eigenes Herz höher schlagen lassen. Und es geht, glaube ich, darum, viel häufiger genau diese Momente dann zu leben und sie auch mal bewusst wahrzunehmen und auch mal ein bisschen Mühe in Kauf zu nehmen, die dazu führen, dass man diesen Moment dann wieder erleben kann.
Genau, da bin ich ganz bei dir.
Ja, finde ich super. Ich danke dir sehr für diesen Einblick. Wünsche dir für die Zukunft einfach alles Gute. Und wenn das mein Leben irgendwann mal zulässt, dann werde ich einer von 2 Leuten sein, der in dieser Hütte wohnt und cool. Einfach eine Woche da alles mitmachen.
Ja, cool, da würde ich mich echt freuen. Das wäre echt schön.
Ja, das wäre wirklich schön. Nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann Instagram, Facebook, das Buch, die Homepage. Es gibt da viele Einblicke. Und ich denke, man darf dir auch eine Nachricht schreiben und bekommt sehr wahrscheinlich sogar eine Antwort. Cool.
Genau, auf jeden Fall.
Dann dir noch einen schönen Abend. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich hoffe es. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.